Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Wie die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen haben, wird dieses Jahr das Europaparlament neu gewählt. In Deutschland findet die Wahl am 9.6. statt und alle EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Stimme für eine Partei abzugeben, von der sie im Europäischen Parlament vertreten werden möchten. In unserer Podcast-Reihe Auf ein Wort mit stellen wir euch die Kandidierenden für das Europäische Parlament vor. Heute Auf ein Wort mit Sabrina Repp. Sie ist die Kandidatin der SPD in MV für das Europäische Parlament und kommt aus dem Landkreis Rostock. Herzlich willkommen.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
So, wir fangen direkt an. Können Sie uns etwas zu Ihrer Person erzählen und ein bisschen Ihren Werdegang ein bisschen erläutern?
Ja, genau. Mein Name ist ja schon gefallen. Ich bin Sabrina Repp, 25 Jahre alt, habe letzten März mein Politikwissenschaftsstudium hier an der Universität in Rostock abgeschlossen und arbeite momentan als Büroleiterin von Julian Barlin in seinem Wahlkreisbüro. Ich bin in Tessin im Landkreis Rostock aufgewachsen. Das wurde ja auch schon so ein bisschen gesagt. Bin also Landeskind, wenn man das so sagen möchte. Bin aber allerdings für mein Bachelorstudium einmal kurz weggegangen, nämlich nach Dresden, habe dort Politikwissenschaft studiert und bin dann für meinen Master jetzt mittlerweile vor 3,5 Jahren zurückgekommen und habe den auch hier dann erfolgreich abgeschlossen. So viel vielleicht einmal von mir. Ich bin Parteimitglied, Mitglied der SPD. Engagiere mich schon lange bei den Jusos. Das erste Mal kam ich zu den Jusos, also der Jugendorganisation der SPD, mit 14 Jahren. Also schon relativ lange so ein bisschen in diesem Parteispektrum aktiv. Habe dort immer wieder beispielsweise als Kreisvorsitzende der Jusos hier in Rostock kandidiert und bin es auch nach wie vor Kreisvorsitzende der Jusos Rostock, bin aber auch beispielsweise im Juso-Landesvorstand noch aktiv. Also da auch immer noch die Jugendrichtung und die Jugendperspektiven, die mir in meinem politischen Engagement auch immer am Herzen liegen und gelegen haben.
Also wie viele Jahre bist du dann schon bei der SPD?
Ich bin ein Stück weit später zur SPD gekommen. Bei uns ist es ja so, dass man auch nur Juso-Mitglied sein kann. Ich bin seit 2018 in der SPD.
Und bei den Jusos dann schon länger?
Genau, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Also das sind jetzt dann so circa 10 Jahre.
Das ist ja schon früh angefangen, wenn man das so sagen kann. Was motiviert dich denn, in das Europäische Parlament zu gehen? Also wo ist der Bezug zu Europa und das Interesse daran, in diesem Europäischen Parlament die Bürgerinnen und Bürger zu vertreten und dann da eine gute Politik hoffentlich zu machen?
Ich habe ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich schon relativ früh angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Insbesondere 2015 hat mich politisch sehr geprägt, als eben dieses ganze Thema rund um geflüchtete Menschen aufkam und eben auch geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind. Dort habe ich angefangen, mich bei Rostock Hilft zu engagieren. Und diese ganze internationale Dimension von Migrationsbewegungen hat mich quasi politisiert und ich habe mich immer mehr für internationale Themen interessiert als jetzt so für die kommunalen Sachen. Ich weiß, es ist wichtig, beispielsweise neue Schwimm- und Eishalle zu bauen oder Sportplätze besser auszurüsten oder Schulen zu modernisieren. Nichtsdestotrotz waren immer so die internationalen Themen und wie hängt eigentlich alles miteinander zusammen und wie finden wir als Staaten gemeinschaftlich gute Lösungen, stand für mich immer im Vordergrund und war mir besonders wichtig, weil da merken wir ja jetzt auch, ob es Energiekrise ist, ob es die Corona-Krise ist, ob es der russische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist. Das sind alles Herausforderungen, die nur gemeinsam gelöst werden können. Und da merken wir, kommen wir als einzelner Staat häufig an unsere Grenzen. Und um das besser zu bewerkstelligen, ist es wichtig, beispielsweise eine starke Europäische Union zu haben, die da entsprechend auch in Einigkeit agieren kann. Vielleicht noch mal einen kurzen Wink auch zu meinem Studium. Ich habe hier mein Masterstudium in Rostock, das nennt sich Politikwissenschaft, mit Schwerpunkt Area Studies abgeschlossen. Das ist auch mit einem internationalen Fokus. Dort schaut man sich verschiedene Regionen in der Welt an und versucht da ja unter politikwissenschaftlichen Gesichtspunkten diese zu analysieren. Ist recht spannend. Und da war dieser internationale Fokus, der mich auch noch mal mehr angeregt hat, insbesondere auch zum Ostseeraum zu forschen. Das war so ein großes Thema, was mich sehr bewegt hat in meinem Studium.
Also auch ein Interesse, den Ostseeraum auf der europäischen Ebene stärker den Ostseeraum in den Fokus zu nehmen.
Auf jeden Fall. Wir haben ja auch gemerkt, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass wir uns auch als Land Mecklenburg-Vorpommern anders positionieren müssen. Also die ganze Debatte um Nord Stream 2 und wie stellt man jetzt eigentlich nach diesem russischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine den demokratischen Ostseeraum besser auf? Ne? Weil das ist ja oft bekannt, dass insbesondere auch die skandinavischen Länder eine lange Historie von Demokratie haben. Und wir können quasi in Zusammenarbeit mit diesen im demokratischen Ostseeraum auch wirklich ein Ostseemotor, wenn man das so sagen möchte, für die Europäische Union sein und da wirklich beispielsweise im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Bildung besser zusammenarbeiten und uns vernetzen und austauschen.
Ja, es sind ja auch beinahe alle Ostseeanrainer in der Europäischen Union, also die baltischen Länder, dann die Skandinavier, die angrenzenden Schweden, Finnland, Dänemark und Polen auch und natürlich auch Deutschland. Die Nachfrage wäre noch einmal, was genau hat dich 2015 an der Flüchtlingskrise, wenn man das so nennen möchte, so politisiert? Also gab es da so entscheidende Faktoren?
Ja, auf jeden Fall. Also der Gedanke alleine, Menschen in Notsituationen zu helfen, welche Verantwortung man da beispielsweise als Deutschland hat, aber auch als Europäische Union hat, das habe ich mich häufig gefragt. Denn natürlich sind wir auf einer Welt und in dem Sinne auch als Europäische Union, die sich für Menschenrechte einsetzt, für Demokratie einsetzt, auch dafür verantwortlich, Menschen ein sicheres und neues Zuhause zu geben. Und da eben nicht zu sagen, wir machen die Schotten dicht und kümmern uns nur um unsere eigenen Anliegen, sondern nehmen auch unsere Verantwortung in der Weltgemeinschaft an, indem wir beispielsweise versuchen, geflüchtete Menschen in der Europäischen Union aufzunehmen und ihnen einen Neustart für ihr Leben zu ermöglichen. Das war so das, was mich sehr, sehr bewegt hat. Umso trauriger war ich dann nachher, als vor allem Ungarn auch seinen Grenzzaun gebaut hat und so ein bisschen diese Solidarität abgenommen hat.
Da geht es um diesen großen Stacheldrahtzaun, der an der Grenze zu Serbien gebaut wurde, richtig?
Genau, genau. Und das war für mich so ein bisschen so ein Zeichen, okay, da gibt es vielleicht auch eine kleine politische Wende. Und insbesondere seitdem merken wir auch, dass Autokratinnen und Rechtspopulistinnen in der Europäischen Union an Zuspruch gewinnen. Ja, insbesondere die nehmen ja Migrantinnen als Anlass, für sich zu polarisieren und da Konstrukte zu erstellen, wo Menschen dann dazu geneigt sind, zu sagen, wir wollen halt keine Migrantinnen bei uns haben, weil die nehmen uns zum Beispiel die Arbeitsplätze weg oder dann bleibt weniger bei uns übrig. Aber da müssen meiner Einschätzung nach andere Fragen gestellt werden. Also wie schaffen wir es eigentlich, nicht den Unterschied zu machen zwischen wir sind jetzt EuropäerInnen und Nicht-EuropäerInnen, sondern vielmehr zu schauen, wie können wir eigentlich in einer Gemeinschaft solidarisch dafür sorgen, dass alle gut leben können und nicht beispielsweise um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen.
Also auch ein bisschen Kritik an der Politik der EU höre ich da jetzt raus. Dann würde ich einmal zum Positiven übergehen und zwar der Frage, was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Errungenschaften in der Europäischen Union oder von der Europäischen Union?
Also das ist auf jeden Fall das Thema Frieden. Ne? Innerhalb der Europäischen Union konnten wir Staaten, die sich vorher lange Zeit immer wieder bekriegt haben, dazu anregen, endlich Frieden untereinander zu schließen und friedvoll miteinander zu leben. Da haben viele Staaten jetzt auch gemerkt, so funktioniert es eigentlich besser auf lange Sicht. Zweite Sache ist auf jeden Fall Demokratie. Wir merken, dass Demokratie wichtiger denn je ist. Also Staaten, die einmal der Europäischen Union beigetreten sind und die sich jetzt vielleicht so ein bisschen der Demokratie abwenden. Da ist es aber wichtig, dass die Europäische Union stabil bleibt. Sagen wir, setzen uns für Demokratie ein, untrennbar damit verbunden, eben eine Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Dafür steht die Europäische Union. Das finde ich ist eine große Errungenschaft.
Und die aber in Angesicht von Ungarn, Polen ist ja jetzt wieder nach der Wahl auf einem neuen Weg, aber das steht ja auch innerhalb der EU durchaus unter Angriffen und ist ja auch durchaus mit Rückschritten da.
Genau, und da muss auch die Europäische Union meiner Einschätzung nach wehrhafter werden. Also sprich, sollten Überlegungen getätigt werden, ob man beispielsweise einem Staat, der sich von demokratischen... Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema.
Ja, wir kommen da später nochmal zu. Was wäre denn Ihr dritter Punkt?
Genau, der dritte Punkt, der immer so ein bisschen genannt wird, der aber auch meiner Einschätzung nach einfach stimmt, ist das Thema Wohlstand. Also ein Mitgliedstaat, der sich beispielsweise der Beitrittserklärung gestellt hat, wo es jetzt eben auch in die Mitgliedschaft umgemündet hat, hat immer ein Wirtschaftswachstum auch erlebt. Und wir dürfen auch nicht die Augen davor verschließen, dass eben auch eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union auch bedeutet, dass Handelshemmnisse abgebaut werden, dass Menschen leichter miteinander interagieren können, Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit gewährleistet wird. Und das führt natürlich dazu, dass eben auch die Länder einen Wohlstand aufbauen können. Wir sehen aber auch, dass der Wohlstand nach wie vor ungerecht verteilt ist in der Europäischen Union. Davor sollten wir auch nicht die Augen verschließen. Aber es ist trotzdem der dritte markante Punkt, der mit in die Europäische Union meiner Einschätzung nach als wichtige Errungenschaft reinspielt.
Also ich würde es nochmal zusammenfassen. Frieden, Demokratie und Wohlstand sind genau die drei wichtigsten Errungenschaften für Sie. Dann stellt sich die Frage, welche Themen, also Sie haben ja jetzt auch schon einige Themen ein bisschen angeschnitten, ja, wenn man das so sagen kann. Welche Themen würden Sie im Europaparlament denn besonders angehen wollen? Also haben Sie da Prioritäten, was Ihnen persönlich wichtig ist?
Ich würde die Frage, glaube ich, auf zwei Ebenen beantworten. So ein großes Thema, was mir immer sehr am Herzen liegt, ist das Thema der Gleichstellung. Gleichstellung kann man auf verschiedenen Ebenen auch wieder betrachten. Ich meine damit zum einen die Gleichstellung aller Geschlechter, die in der Europäischen Union immer noch ganz unterschiedlich gehandhabt wird in einzelnen Staaten. Also wenn dann beispielsweise bis vor kurzem noch über das Abtreibungsverbot in Polen geredet wurde oder auch die Rechte von queeren Menschen beispielsweise in Ungarn eingeschränkt werden. Es wird unterschiedlich gehandhabt und da muss die Europäische Union ran, damit wir endlich auch dazu kommen, dass in den einzelnen Nationalstaaten die Menschenrechte geachtet werden und die Europäische Union auch genau in solchen Situationen Flagge für eben jene Menschen zeigt. Das ist so ein großer Punkt.
Wie kann man sich denn dafür im Parlament einsetzen? Ist das dann nicht eher etwas für den Gerichtshof beispielsweise?
Genau, es gibt ja einen Ausschuss, der sich eben mit der Gleichstellung beschäftigt im Europäischen Parlament. Und dort wurde von seitens der Kommission, insbesondere in den letzten Jahren, zwei Gleichstellungsstrategien wurden dort etabliert. Einmal explizit die Gleichstellung zwischen Mann und Frau und dann die Gleichstellung von queeren Menschen in einer Gesellschaft. Und dort kann man sehr wohl, also zum einen im Ausschuss, aber auch in verschiedensten Gremien, beispielsweise dann über die Europäische Kommission daran mitwirken, dass eben tatsächliche Gleichstellung umgesetzt wird. Es geht dann aber auch beispielsweise darum, wie Programme, ne? Also wenn wir über Gewaltprävention an queeren Menschen, an Frauen reden, dass genau diese Programme in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, dass beispielsweise die beiden Strategien, die ja auf den Weg gebracht wurden, mit einem Budget ausgestattet werden und darüber kann eben unter anderem auch das Europäische Parlament befinden und die Forderung ist dort auch immer, dass es eine Kommissarin, ein Kommissar für die Gleichstellung aller Geschlechter geben soll, was bisher nicht der Fall ist, wo dieses Thema der Gleichstellung insbesondere noch bei der Arbeit, bei der Kommissar, bei dem Kommissar für Arbeit etc. angesiedelt ist. Genau, in der Europäischen Kommission, weil es dort insbesondere um die gleiche Bezahlung zwischen Mann und Frau ging. Und da ist so ein bisschen die Forderung, da eben rauszukommen und explizit diesen Fokus darauf zu setzen, weil das natürlich einige Staaten sehr unterschiedlich handhaben. Das ist so das eine große Thema.
Also Sie würden gerne, wenn ich das jetzt einmal zurückspiele, den Ball so sozusagen einmal, Sie würden gerne in diesen Ausschuss gehen, wenn Sie nach der Wahl im Europäischen Parlament sitzen und sich in diesem Ausschuss stärker für diese Themen engagieren.
Genau, das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, da eben mitzuwirken. Und es ist mir persönlich als junge Frau auch ein Herzensanliegen, dass wir es endlich schaffen, die Gleichstellung nicht nur von unserer deutschen Brille aus zu sehen, sondern wirklich auf der europäischen Ebene und weltweit voranzutreiben. Da sehe ich auch die Europäische Union als Motor, die auch sich der Verantwortung bewusst ist, dass nicht nur Gleichstellung innerhalb der Europäischen Union, sondern auch darüber hinaus geschaffen werden muss. Ich würde das zweite Thema, wenn wir nochmal bei Gleichstellung bleiben, mir anschauen, dann ist es das Thema Ost- und Westgefälle innerhalb der Europäischen Union. Wir können uns immer noch fragen, okay, wo wird eigentlich innerhalb der Europäischen Union, wenn wir uns alle Staaten anschauen, vor allem Industrie angesiedelt? Wie werden eigentlich vor allem in Osteuropa die Menschen bezahlt? Und dort gibt es einfach noch große Differenzen, die eben angegangen werden müssen, damit man sich innerhalb der Europäischen Union zum einen auf Augenhöhe begegnen kann, aber es auch zu einer Angleichung und zu einer gerechten Verteilung des Wohlstandes kommt. Und das ist meiner Einschätzung nach auch ein wichtiges Problem oder eine Forderung,
um also soziale Gerechtigkeit ausbauen, und würde das dann auch bedeuten, zum Beispiel mehr Mittel in den Kohäsionsfonds zu geben, damit Kohäsionsfonds, einmal kurz erklärt, das ist ein Mechanismus, in dem Gelder mehr oder weniger von reicheren Regionen in der Europäischen Union in weniger wohlhabende umverteilt werden. Davon profitiert unter anderem Osteuropa sehr stark. Und da würden Sie dann mehr Geld reingeben wollen?
Auf jeden Fall. Also das ist genau etwas, wo Europa ihre Stärke beweisen kann, wo die Europäische Union ihre Stärke beweisen kann, indem wir eben nicht sagen, Wohlstand ist selbst in der Europäischen Union nur für einige Staaten vorbehalten, sondern eben für alle. Und da geht es auch entsprechend für alle Verantwortung zu übernehmen. Wir haben das ja dasselbe ein Stück weit in Deutschland erlebt, ne? Als es eben die sogenannte Wiedervereinigung gab, merken wir aber immer noch im Osten, dass es Unterschiede gibt. Also es merkt auch noch meine Generation. Viele fragen mich dann immer, Sabrina, du bist doch in einem wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Warum meckerst du jetzt noch darüber, was ein Ost und Westen ist? Und da müssen wir aber rauskommen, um zu sagen, wir müssen uns eigentlich bewusst werden, dass es ja immer noch um eine Frage von, wie ist eigentlich Eigentum verteilt? Wo siedeln sich eigentlich große Industrien an?
Also so klassische soziale Themen.
Genau.
Also die Gerechtigkeit bezieht sich dann nicht nur auf Gleichberechtigung für Frauen, für verschiedene Sexualitäten und Geschlechter, sondern auch, wenn es um den Wohlstand geht.
Genau, auf jeden Fall. Weil da kann die Europäische Union, diesen einen Satz beende ich noch, die Stärke zeigen und wirklich vorangehen, um zu sagen, letztendlich müssen alle Mitgliedstaaten die europäischen Werte verteidigen und der Europäischen Union gut gegenüberstehen. Und das schaffen wir aber nicht, indem wir nur sagen, wir schaffen jetzt hier nur für einige Länder an dem und dem Punkt vielleicht wirtschaftliche Vorteile, sondern es geht halt nur gesamtheitlich gedacht. Ansonsten haben wir wirklich diese Abspaltung und Parteien gewinnen in einzelnen Nationalstaaten wie in Polen oder Ungarn damit, dass sie eben gegen die EU wettern, gegen Deutschland wettern und sagen, die beuten uns nur aus, die geben uns zu wenig, die machen eigentlich nichts für uns.
Und das möchten Sie dann, indem Sie sich da um eine gerechtere Wohlstandsverteilung
genau, kümmern innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der Staaten, um halt diese Asymmetrien und Hierarchien abzubauen, können wir das eben schaffen und da müssen wir eben ran. Und
haben Sie dann auch noch eins, also ist natürlich ein sehr großes Thema und auch mit vielen Unterthemen, auch eine große Aufgabe, das in Angriff zu nehmen. Haben Sie aber auch noch ein anderes Thema, für das Sie brennen? Also noch ein Thema daneben?
Genau, das ist so dieses ganze Thema, was auch Mecklenburg, also viele Themen bewegen, glaube ich, auch Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Wenn wir uns einmal auf die Europäische Union konzentrieren, auf das Europäische Parlament, dann gibt es da ja verschiedene Ausschüsse. Wir haben ja schon vorhin gesagt, Ausschuss für Gleichstellung ist so eins, womit ich durchaus liebäugel. Ein weiteres ist aber auch das ganze Thema, was für die Leute hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht von der Agenda zu weisen ist, das Thema Landwirtschaft. Das ist jetzt, denkt man, okay, wie passt das jetzt alles zusammen? Aber wenn wir uns anschauen, wer eigentlich in Deutschland, welche Region die meisten Gelder auch von der Europäischen Union für die Agrarförderung bekommt, dann ist es ganz klar Mecklenburg-Vorpommern. Und das nicht nur auf dem ersten Platz, wenn man sich jetzt die einzelnen Kreisverbände oder Landkreise anschaut, dann ist es nicht nur ein Landkreis, sondern dann sind es irgendwie auf dem ersten Platz gleich 4 Stück.
Woran liegt das denn? Dass die Gelder, so viele Gelder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen?
Naja, wir müssen ja sagen, dass unsere Wirtschaftskraft oder das, was wir hier vorwiegend haben, einfach auch Landwirtschaft ist. Wir sehen auch, dass das beispielsweise noch zum Westen von Deutschlands diverse Unterschiede gibt. Also wir haben jetzt hier nicht die klassischen Kleinbauern, sondern wir haben wirklich große, auch teilweise Agrarunternehmen, die riesige Flächen bewirtschaften. Ne? Und da muss eben auch, und die stellen auch eine gewisse Versorgungssicherheit her, und da muss eben auch die Unterstützung seitens der EU kommen, damit sie diese Ernährungssicherheit, ihren Auftrag da auch überhaupt erfüllen können. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was Mecklenburg-Vorpommern und umtreibt, wenn wir nochmal auf das Thema Landwirtschaft blicken.
Also Sie würden gerne in den Agrarausschuss auch mit reingehen.
Genau, um halt eben diese Interessen, ne? Wir sehen, es gibt jetzt schon viele Gelder von seitens der Europäischen Union, aber umgekehrt haben wir vor kurzem erst erlebt, in Form der Bauernproteste, die ja immer wieder gesagt haben, eigentlich diese Debatte um den Agrardiesel war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dort müssen wir eigentlich ansetzen, was waren die davorigen Schritte? Und das waren vor allem auch seitens der Europäischen Union beispielsweise das Thema, was ich bin auch mit ein paar Landwirtinnen ins Gespräch gegangen. Und eine Sache, die sie da gesagt haben, beispielsweise bei den Kälbern, die dann anstatt von 2 Wochen mittlerweile 4 Wochen dann im Stall gehalten werden müssen, bis sie beispielsweise auf den Transport kommen können. Das bedeutet aber für die landwirtschaftlichen Unternehmen, 2 Wochen mehr, wo sie beispielsweise sich um die Kälber kümmern müssen. Also die brauchen ja auch den Platz, sie brauchen das Futter, die Versorgung. Und das hat sich in letzter Zeit an diesen Maßnahmen, die seitens der Europäischen Union beschlossen wurden, summiert.
Also kann ich Sie da so zusammenfassen, dass es teilweise zu viele Regelungen von der Europäischen Union gibt? Oder die Frage, die vielen Regelungen, die in der Vergangenheit liegen, die sind natürlich auch immer noch wichtig, aber die Zukunft ist natürlich das Entscheidende. Was würden Sie ändern wollen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es zu viele Regelungen gibt. Die Frage ist immer, wie man diese Regelungen aufbaut. Also man sollte beispielsweise Umweltschutz nie mit der Brechstange machen, sondern immer versuchen, die Landwirtinnen beispielsweise in dem konkreten Fall mitzunehmen und mitzudenken.
Und wie macht man das?
Genau, und wenn man dann beispielsweise diese eine Maßnahme beschließt, muss man auch konkret schauen, welche Auswirkungen hat das eigentlich und wie schaffen wir es dann beispielsweise die Unternehmen dabei zu unterstützen, die Kälber länger im Stall zu halten, ne? Und nicht nur diese Regelung zu treffen und so ist das jetzt und alle müssen das umsetzen, sondern wie können wir eigentlich die Landwirtinnen und Landwirte dabei unterstützen, das auch zu machen, beispielsweise auch durch finanzielle Anreize oder ähnliches. Also dass es da nochmal eine andere
Sie
Förderung gibt.
Sie würden keine Gebote schreiben, sondern Sie würden finanzielle Anreize eher benutzen wollen.
Beispielsweise. Also Gebote sind ein Teil, ne? Keine Frage. Oder Richtlinien, die dann erlassen werden, keine Frage. Aber es muss halt auch auf Machbarkeit geprüft werden und es ist da niemandem gewonnen. Und das sehen wir ja gerade hier, wenn dann die Landwirtinnen sagen, wir können nicht mehr, das Fass ist übergelaufen und wir müssen jetzt hier an einen Tisch, um da gute Regelungen zu schaffen. Und da ist es ja auch wichtig, wenn wir nochmal beim Landwirtschaftsthema bleiben, die Landwirtschaft wirklich zukunftsfähig aufzubauen, zukunftsfähig zu gestalten, aber auch ein Stück weit Anerkennung gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten entgegenzubringen. Denn was sie auch sagen ist, dass sie sich nicht gewertschätzt fühlen. Und genau da müssen wir eben ran. Wir können ja nicht sagen, uns ist egal, ob ihr die Nahrungsmittel für uns produziert oder nicht, weil das ist es schlichtweg nicht.
Und da muss man. Ist das dann finanzielle Wertschätzung oder ist das dann mehr Wertschätzung, die aus der Gesellschaft kommen müsste?
Ich glaube, es ist beides. Ein spannender Punkt, den ich persönlich fand, als ich mit Landwirtinnen ins Gespräch kam, war, sie fühlen sich schlecht, wenn sie beispielsweise auf die Felder rausfahren und dann beispielsweise Pflanzenschutzmittel spritzen oder ähnliches, ne? Genau, wenn sie dann eben Pflanzenschutzmittel spritzen. Und da muss man eben von wegkommen. Sie machen ja in dem Sinne nichts Illegales, wenn sie dann auf die Felder rausgehen und Pflanzenschutzmittel spritzen, sofern sie eben nicht illegal sind und erlaubt sind innerhalb der Europäischen Union. Von daher gibt es ja nicht das, dass sie sich schlecht fühlen müssten, aber oft ist es gesellschaftlich, wird darauf so geblickt, dass sie sich eben dann nicht schämen müssen, aber dass dann gefragt wird, oh, was spritzt denn der Bauer oder der Landwirt da jetzt? Und da müssen wir eben von wegkommen. Das ist die eine Seite der Wertschätzung. Genau, auf jeden Fall in der Aufklärung. Daran müssen wir arbeiten, dass diese Wertschätzung seitens der Gesellschaft anders wird, aber auch seitens der Politik, dass man da wieder mehr in den Austausch auch miteinander geht. Weil wir haben gemerkt, was passiert, wenn das über einen gewissen Zeitraum eben nicht ist. Und das kann nicht in unserem Interesse sein, gerade nicht aus Mecklenburg-Vorpommern.
Also ich fasse Sie da einmal so zusammen, Sie möchten auf jeden Fall die Regelungen teilweise mehr in Anreize umwandeln und Sie möchten mehr auf die Landwirte zugehen und mehr Aufklärung voranbringen. Und
innerhalb der Gesellschaft,
innerhalb der Gesellschaft und eine erhöhte Wertschätzung.
Auf jeden Fall. Und wir müssen uns auch darüber unterhalten, und den einen Punkt mache ich jetzt noch zum Thema Landwirtschaft. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, dass die Gelder, die beispielsweise von der Europäischen Union kommen, künftig auch mehr an soziale Standards geknüpft werden. Also das Thema, wie werden eigentlich Saisonarbeitskräfte bezahlt, untergebracht, dass dort auch mehr geschaut wird, welche Arbeitsbedingungen herrschen eigentlich vor. Und dass eben Gelder, die von der Europäischen Union kommen, auch dafür eingesetzt werden, dass es eben gute Arbeitsbedingungen gibt, dass eben Saisonarbeitskräfte nicht ausgebeutet werden und sich auch um ihre Familien gekümmert werden.
Kurze Nachfrage dazu, aber in der Landwirtschaft sind es ja teilweise nun mal andere Bedingungen als in anderen Branchen. Wenn ich da jetzt ein Beispiel nehmen soll, morgen soll es regnen, wir müssen vorher die Ernte runterholen. Wie flexibel muss man da mit Arbeitszeitregelungen sein, dass man auch weiß, in welchem Sektor man sich da bewegt?
Also ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachfrage an der Stelle. Da ist es aber dennoch wichtig, sich die Frage zu stellen, natürlich, also wir wissen ja alle, wie das ist. Da muss man nochmal raus aufs Feld, muss jetzt die Ernte reinholen, wenn man das so sagen möchte. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass sie eben eine sichere Unterkunft haben, Zugang zu beispielsweise sanitären Einrichtungen, dass sie eben auch eine gewisse Arbeitszeitbegrenzung haben. Und das sollte auch so sein. Und niemand sollte sich darüber auch hinwegsetzen und auch entsprechend fair entlohnt werden und eben nicht dann unter Mindestlohn arbeiten müssen. Und das sollte es sowieso nicht sein für niemanden von uns hier.
Okay, dann lassen wir einmal das Thema Landwirtschaft hinter uns. Wir haben da gut einige Punkte diskutiert. Was für eine Vision haben Sie von und für Europa, für die Zukunft von Europa? Da gibt es zum Beispiel die Vision, dass man einen europäischen Föderalstaat aufbaut. Das würde dann, um das einmal zu erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, heißt, wir haben einen Staat wie die USA, wo es dann die Staaten innerhalb der USA gibt und einen großen gemeinschaftlichen Staat, dass man diese Vision für Europa verfolgt. Oder das sind dann Begriffe, die kommen dann aus der anderen Richtung, Europa der Nationen, Europa der Vaterländer. Was wäre da so die Vision?
Oh Gott, Europa der Vaterländer finde ich komplett grauenvoll und lehne ich auch ab, weil das sorgt letztendlich dafür, dass wir genau den Weg gehen, dass Europa nur in dem Sinne ein wirtschaftlicher Vorteil für einige Mitgliedstaaten ist und man nur miteinander interagiert, wenn es unbedingt sein muss, aber man sich trotzdem immer auf das Nationale besinnt. Das soll es eben nicht sein, sondern es soll ein Europa sein, wo man sich auf Augenhöhe miteinander bewegt und wo Europa mehr ist als beispielsweise ein wirtschaftlicher Vorteil, wo Europa eben auch eine Identifikation mit den Werten, die ich vorhin genannt habe, ne? Also Demokratie, Menschenrechte, Frieden ist. Und darauf müssen sich auch die Mitgliedstaaten committen. Und ich glaube, auch Europa hat nur eine Zukunft, wenn es eben das macht, mehr ist als dieser wirtschaftliche und finanzielle Vorteil für einige Mitgliedstaaten. Hat eben nur dann eine Zukunft, wenn das eben auch von den einzelnen Einwohnern in den einzelnen Nationalstaaten so gesehen wird. Aber wir merken auch, die Europäische Union, so wie sie jetzt funktioniert, also mit den großen drei Instanzen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat, dass das ein bisschen dysfunktional ist, also ein bisschen dysfunktional, klingt jetzt so harmlos, aber es ist es einfach, wenn man sich schaut, wo läuft eigentlich die Gesetzesinitiative lang, die immer noch vorwiegend bei der Europäischen Kommission liegt. Und da muss meine Einschätzung nach...
Würden Sie das ändern wollen?
Auf jeden Fall. Das Europäische Parlament muss viel mehr Mitspracherecht bekommen, denn dort ist es der einzige Ort in diesem ganzen Konstrukt, wo demokratisch legitimierte Abgeordnete aus den einzelnen Mitgliedstaaten um die besseren Argumente ringen können. Also die demokratische Legitimation ist dort am größten. Und aus meiner Perspektive sollte eben auch das Europäische Parlament dann eben durch so ein Gesetzesinitiativrecht auch gestärkt werden.
Also das würde eine Reform der Verträge bedeuten?
Auf jeden Fall. Und man muss sich auch überlegen, ich stelle mir immer wieder die Frage, wie kommt eigentlich die Europäische Kommission zusammen? Also ich glaube, viele von uns waren überrascht, als es dann auf einmal Ursula von der Leyen wurde, die auf einmal EU-Kommissionspräsidentin wurde. So, da waren viele überrascht. Wie das zustande kam, war doch Manfred Weber von der EVP eigentlich der Spitzenkandidat.
Ne? Und der ist jetzt Fraktionsvorsitzender von der EVP-Fraktion.
Genau. Und das sind so Fragen, die man sich einfach stellen muss, wenn man auch sagen möchte, die Europäische Union muss eigentlich näher bei den Menschen sein und so würde ich sie mir auch immer wünschen und so wäre auch meine Vision und nicht einfach in irgendwelchen Hinterzimmergesprächen sollte geklärt werden, wer da jetzt Kommissar wird oder auch Kommissionspräsidentin. Das spricht sich jetzt in unserem Jargon so als Spitzenkandidatin im Prinzip, also dass man bei der Europawahl weiß, wenn ich jetzt beispielsweise die SPD wähle, dann weiß ich, dass die Spitzenkandidatin Katharina Barley ist. Und so möchte ich dann auch, dass es entsprechend im Europäischen Parlament abgebildet wird. Das spricht dann aber auch wiederum für transnationale Listen. Was bedeutet, dass Listen zur Europawahl über den einzelnen Nationalstaat hinaus aufgestellt werden und man dort dann beispielsweise ein Spitzenkandidat, letztes Mal war es bei uns Franz Timmermans, aufgestellt wird und der dann auch sollte eben die Sozialdemokratie in den einzelnen Mitgliedstaaten die meisten Stimmen errungen haben, man mit Sicherheit sagen kann, der wird auch Kommissionspräsident.
Also wir haben bei unseren Veranstaltungen vom EEZ Rostock, habe auch ich persönlich Erfahrungen damit gemacht, dass es Rückmeldungen gab zu Ursula von der Leyen und der Art und Weise, wie sie Präsidentin geworden ist. Und die waren natürlich nicht positiv dementsprechend. Das kann ich nur bestätigen. Und die Frage wäre also, Sie streben mehr Demokratie, Partizipation der Bevölkerung der Europäischen Union an. Das wäre Ihre Zukunftsvision.
Auf jeden Fall.
Die Europäische Bürgerinitiative, wäre das auch etwas, was man stärker ausbauen oder stärker bewerben sollte?
Es fanden ja jetzt in den letzten Jahren schon einige solche sogenannten Zukunftskonferenzen statt, ne, wo eben BürgerInnen innerhalb der Europäischen Union zusammenkamen und darüber befunden haben, welche Änderungen es geben soll. Und die Forderung danach, diese Zukunftskonferenzen dann irgendwann auch mal in einen Verfassungskonvent münden zu lassen, also wo sich dann Leute wirklich mal Gedanken über die Verfassung der Europäischen Union machen, ist notwendiger denn je, weil wir können nicht immer sagen, wir wollen Demokratie hier überall in unseren eigenen Mitgliedstaaten, aber das Konstrukt der Europäischen Union ist nicht sonderlich demokratisch, wenn wir uns dann anschauen, dass dann die Länder doch wieder alles beispielsweise mit dem Einstimmigkeitsprinzip blockieren können, was für Gesetzesinitiativen
also
es gibt.
Also Sie sind gegen das Einstimmigkeitsprinzip?
Auf jeden Fall.
Aber ist es denn realistisch, dass es möglich ist, sich mit 27 Staaten auf eine Verfassung zu einigen? Also es ist ja schon mal gescheitert.
Genau. Das ist natürlich die Frage, aber wenn man beispielsweise über Mehrheitsentscheidungen, qualifizierte Mehrheitsentscheidungen das eben machen würde, kann sich die Europäische Union auch weiterentwickeln, weil ansonsten ist es einfach ein enormes Hemmnis, auch für die Europäische Union überhaupt handlungsfähig zu sein und wirklich auch eine starke Europäische Union zu sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass die einzelnen Anliegen auch der Mitgliedstaaten Beachtung finden und sie jetzt nicht komplett außen vor gelassen werden. Aber wir sehen auch immer wieder, dass wir mit unterschiedlichen Regierungen in den einzelnen Nationalstaaten konfrontiert sind. Also wenn da eine Meloni aus Italien Dinge blockiert, wenn da ein Orban aus Ungarn Dinge blockiert, dann sorgt es einfach dafür, dass sich die Europäische Union nicht weiterentwickeln kann und dass sie sich eher, so wie wir jetzt manchmal diese ganzen Bewegungen auch antidemokratischer Natur in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehen, gefährlich wird für die Europäische Union, wenn sie an der Stelle nicht mehr handlungsfähig ist.
Dann fasse ich Sie einmal so zusammen. Also Sie sehen für die Zukunft Europas auf jeden Fall die Perspektive einer gemeinsamen Verfassung, sind dafür, dass wir die Mehrstimmigkeit in mehr Teilen wieder weiter zurückbauen.
Die Einstimmigkeit zurückbauen.
Die Einstimmigkeit, Entschuldigung. und dass wir die Europa der Nationen, das ist für Sie auf jeden Fall kein Modell. Das Thema haben Sie schon gerade angeschnitten, einmal mit Frau Meloni aus Italien. Rechtsruck in Europa. Wir haben im bevorstehenden EU-Parlament höchstwahrscheinlich einen größeren Anteil von Parteien, die aus dem rechten Spektrum kommen, bis zum sehr weit rechten Spektrum. Wie würden Sie damit umgehen und wie verstehen Sie Ihre Aufgabe, um dagegen wenn es da um diese extrem rechten Parteien beispielsweise geht?
Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit der Frage vorher zusammen. Zum einen muss die EU eben demokratischer werden, um halt nicht immer zu sagen, da treffen irgendwelche Leute in irgendwelchen Hinterzimmern Entscheidungen und wir hier vor Ort können da gar nicht dran mitwirken. Das ist ein großer Punkt, aber es muss auch darüber geredet werden, ob dann Staaten, die sich eben der antidemokratischen Strukturen zugeneigt fühlen und sich zuneigen, das Stimmrecht im Rat entzieht, also dass sie gar nicht mehr mit abstimmen dürfen und eben entsprechend auch keine Entscheidungen blockieren dürfen. Das ist meiner Einschätzung nach sehr, sehr wichtig, dass wir dorthin kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zivilgesellschaft und das haben wir jetzt auch in Polen gesehen, ne, die dann insbesondere bei der Frage von Abtreibung viele Menschen auf die Straße gebracht hat. Dass man eben die Menschen stärkt in den einzelnen Ländern, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinigungen, die sich eben der Demokratie zugeneigt fühlen, um dann eventuell bei der nächsten Wahl eben wieder eine starke demokratische Stimme dort an der Regierungsspitze zu haben. Das sind so zwei große Teile, um eben diesen Rechtsruck vielleicht auch innerhalb der Europäischen Union zu begegnen. Aber
die Nachfrage wäre jetzt, wie passt zum Beispiel, Sie sind in der SPD, wie passt da die Aussage von Olaf Scholz zu? Die Aussage ist Ihnen sicherlich bekannt, abschieben im großen Stil.
Ja, das ist ja eine große Debatte auch innerhalb unserer Partei gewesen, wie wir uns zu diesem GEAS, also dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, positionieren. Und dort ist es, glaube ich, ich habe gesagt, ich komme so ein bisschen aus der Politisierung von dieser ganzen Migrationsfrage. Da ist es so ein bisschen das Thema, dass die EU eben auch handlungsunfähig dadurch wurde, dass wir uns lange Zeit nicht auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem oder einer solidarischen Verteilung von geflüchteten Menschen einigen konnten. In dem Sinne gehen wir jetzt wieder einen Schritt, wo wir versuchen, alle Mitgliedstaaten mit einzubeziehen und uns auf gewisse Dinge zu einigen. Es wird ja auch
also
von
Sie befürworten diesen neuen Kompromiss, dass man sich da zusammen gerauft hat, wenn man das so sagen kann, und einen Kompromiss gefunden hat? Oder?
Genau, also ich befürworte die Grundidee, davon die europäische Migrationspolitik und Geflüchtetenpolitik wieder zusammenzudenken und mit den Mitgliedstaaten zusammenzukommen. Denn so wie es jetzt ist, ist es einfach kein guter Zustand, wo alle Mitgliedstaaten ihr eigenes Ding machen, wo es illegale Pushbacks gibt, wo Frontex als Grenzschutzagentur nicht wirklich solidarisch agiert und da teilweise Menschen auf dem Mittelmeer entweder zurückschiebt oder eben nicht zur Seite steht. Das ist nicht in Ordnung und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da als europäische Mitgliedstaaten auf etwas einigen. So, aber, und das, was ja auch häufig kritisiert wurde, sind ja diese Grenzverfahren an europäischen Außengrenzen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mich persönlich sehr, sehr schwer tue, diese Grenzverfahren zu befürworten. Da gibt es auch in unserer Partei nach wie vor unterschiedliche Stimmen. Man muss eben schauen, dass insbesondere beispielsweise unbegleitete minderjährige Geflüchtete oder auch Frauen und Kinder eben nicht diesen Grenzverfahren dort an den Außengrenzen
widerfahren müssen. Würde das aber nicht dazu führen, dass gezielt Kinder geschickt werden, wenn bewusst oder wenn bekannt ist, dass diese Kinder davon ausgenommen werden?
Also das ist eine spannende Frage, weil ich tatsächlich denke, dass jemand, der flieht aus einem Kriegsgebiet oder zum Beispiel aus einem Gebiet, wo es durch Umweltkatastrophen zu einem krisenhaften Zustand gekommen ist, dass niemand freiwillig flieht und seine Heimat und alles aufgibt, nur um beispielsweise ein Leben in Wohlstand zu haben, sondern dort fliehen Menschen und es sind wirklich Menschen, es sind ja nicht immer die irgendwo in den Medien aufploppen. Es sind Menschen, die sich dort auf eine gefährliche Reise begegnen, um einfach zu überleben. Und letztendlich, wenn man dann in so ein Grenzverfahren kommt, ist ja auch noch völlig unklar, in welches Land du schlussendlich einreisen darfst oder wo eben nicht. Und deswegen bin ich da immer so, natürlich kann das passieren, keine Frage, aber niemand flieht freiwillig. Von daher ist es so eine Frage, die für mich eher im Hintergrund steht, sondern vielmehr die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, die Menschen, die hierher kommen, aufzunehmen, zu integrieren und eine solidarische Verteilung innerhalb der Mitgliedstaaten
zu gewährleisten. Aber ist es nicht beispielsweise auch so, dass eine Mehrheit der Menschen, die ankommen in Italien beispielsweise, dass es junge Männer sind, mit höheren Anteilen, als es Kinder und Frauen sind beispielsweise?
Genau, also einige, also es trifft auf jeden Fall zu, dass es auch junge Männer sind, in die Europäische Union kommen oder kommen wollen oder sich beispielsweise auf dem Weg ins Mittelmeer begeben. Man muss ja aber auch immer schauen, schaffen es Frauen und Kinder tatsächlich überhaupt, sich auf so einen Weg zu machen? Ne? Also gibt es dort auch die finanziellen Voraussetzungen, um beispielsweise, wir müssen uns ja auch nicht wieder die Augen zu halten und wissen ja auch, dass es über Schleuser, über Schlepper, über verschiedenste, auch kriminelle Strukturen läuft, dass sowas eben passiert. Und unser Ziel ist es vielmehr, zum einen es zu schaffen, denjenigen, die eben Schutz bedürfen, Schutz zu geben und zum anderen aber auch mehr sichere und legale Wege der Migration zu schaffen, beispielsweise über Fachkräfte und Arbeitsmigration. Das ist so ein wichtiger Punkt, in dem wir auch mit verschiedenen Staaten in Kontakt treten, um zu schauen, wie können wir das eigentlich stärken, dass es mehr sichere und legale Wege gibt.
Und um einmal zur Aussage von Olaf Scholz zurückzukommen und diejenigen, die dann abgelehnt werden, dann auch im großen Stil abzuschieben.
Im großen Stil finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil was bedeutet das? Das klingt dann immer so, da hat man dann 1000 Bilder vor den Augen, wie das passieren soll. Ich glaube, es ist wichtig, zwischen denjenigen zu unterscheiden, die eben Schutz bedürfen, ne? Auch nach unseren Richtlinien, nach unseren Regeln. Und diejenigen, die es nicht bedürfen. Und da eben zu schauen, dass es gute Rückführungsmechanismen gibt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle mit umliegenden Staaten zu sicheren Herkunftsländern deklarieren sollen. Und es heißt auch nicht, dass wir nicht schauen sollen, was widerfährt der Person eigentlich, wenn sie jetzt zurück in ihr Land geschickt wird. Und es bedarf aber auch einheitlicher und guter Asylverfahren, um eben wirklich zu schauen, wer braucht Schutz und wer eben nicht. Und wer eben keinen Schutz bedürft und so ist unser Recht momentan, muss eben dann auch zurück in das Heimatland. Dann
fasse ich Sie so zusammen, dass Sie diese Aussage von Herrn Scholz nicht zu 100% unterschreiben würden, aber sich da in moderater Distanz dazu stehen, dass die Abschiebungen gemäß dem Rechtsstaat dann erfolgen. Dann würden wir zum nächsten Thema kommen, das ist die EU-Erweiterung und die Sicherheitspolitik. Wie stehen Sie persönlich zu einer Erweiterung der Europäischen Union? Da geht es natürlich um die Ukraine und auch um Moldawien und Georgien und der Westbalkan, der schon seit einer sehr langen Zeit in der Warteschleife steht.
Genau, seit fast 20 Jahren. Ja. Also, ich glaube, wir müssen auch da ankommen und ich habe das vorhin so gesagt, ne? Wohlstand ist unterschiedlich auch noch innerhalb der Europäischen Union verteilt. Wir müssen aber auch da ankommen zu sagen, die Europäische Union ist kein Closed Shop und da darf nur wer mitmachen, wer jetzt schon Mitglied ist. Und die Leute, die seit 20 Jahren, vor allem die Staaten des Westbalkans, Mitgliedsantrag gestellt haben, die halten wir erstmal lange hin. Davon müssen wir eben wegkommen. Ein Mitgliedstaat, der einen Beitrittsantrag stellt, der die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die müssen eben geprüft werden, sollte auch Mitglied werden dürfen. So. Und wir sehen jetzt beim Westbalkan und gerade im Zuge des russischen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, dass dort auch Bewegung reingekommen ist. Ne? Dass dann eben gesagt wird, wir versuchen die Staaten schon mal mehr in den Handelsraum zu integrieren und Handelshemmnisse zu erleichtern. Nach 20 Jahren also ist das, glaube ich, auch das Mindeste.
Wären Sie für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, also für keine volle Mitgliedschaft, sondern eine teilweise?
Ich glaube, bei manchen Prozessen bei manchen Ländern macht das Sinn, bei anderen aber auch nicht. Und wir sehen ja aber auch, was in 20 Jahren passieren kann, dass sich auch Staaten wieder verändern, wo dann zu Recht irgendwie gefragt wird, naja, wie demokratisch geht's dann dort eigentlich noch zu? Natürlich verändert sich ein Land innerhalb von 20 Jahren und insbesondere dann, wenn man teilweise von der Europäischen Union am langen Arm verhungert. So.
Also sehen Sie auch das Risiko, dass man sich ein Mitgliedsland, das sich ähnlich verhalten könnte, wie das momentan Ungarn macht, dass man sich so ein Mitgliedsland neu dazu holt? Sehen Sie so ein Risiko?
Ich glaube, prinzipiell sehen wir ja innerhalb der aller europäischen National- oder Mitgliedstaaten, dass es dort immer, insbesondere seit 2015, mehr rechte Parteien gibt, die auch an einem gewissen Maß an Zustimmung erhalten. Das finde ich grauenvoll, ja, aber es ist halt natürlich nicht, man ist nicht automatisch davor geschützt, wenn man eben Mitglied der Europäischen Union ist. Das sehen wir in Ungarn, das haben wir in Polen gesehen, das sehen wir in Italien, das sehen wir auch in Schweden.
Wo also würden Sie ein Modell oder eine Erneuerung innerhalb der EU befürworten, in der es Konsequenzen für demokratische Rückschritte innerhalb der Mitgliedstaaten
gibt? Ja, genau, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, beispielsweise durch einen Stimmrechtsverlust im Rat. Beispielsweise auch, dass Gelder eingefroren werden gegenüber Staaten.
Was ja heutzutage auch schon gemacht wird.
Genau, das ist enorm wichtig so. Und zum Thema Westbalkan, die Länder sollten auf jeden Fall eben nach den Kopenhagener Kriterien geprüft werden. Sollten sie diese erfüllen, sollten sie auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich in die Europäische Union kommen. Es sollte jetzt aber auch nicht heißen, wir müssen das jetzt schnell machen und wir müssen da Abstriche machen, sondern wir haben uns ja aus einem gewissen Grund auch auf diese Kriterien geeinigt. Darum müssen wir da aber trotzdem ein bisschen Schnelligkeit reinbringen, keine Frage, weil die warten seit 20 Jahren auf eine Entscheidung. Wenn wir uns jetzt das Thema Ukraine anschauen, ist es natürlich...
Apropos schnell, wie schnell kann das sein?
Ich glaube, insbesondere bei der Ukraine ist es wichtig, dass man darauf achtet, wenn man die Ukraine in die Europäische Union holt, und das ist auch prinzipiell das Ziel.
Sie befürworten das langfristig?
Genau, auf jeden Fall.
Wenn der Krieg dann ein Ende findet in einem absehbaren Zeitraum.
Ja, hoffentlich ein Ende auch in unserem Sinne. Nichtsdestotrotz ziehen dort gerade die Ukrainerinnen und Ukrainer für europäische Werte in den Kampf. Die kämpfen dort für unsere Werte. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und dort verteidigen sie auch die Europäische Union und unsere Ideen.
Sie befürworten auch die Unterstützung und die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine.
Auf jeden Fall.
Würden Sie das auch weiter ausbauen wollen auf europäischer Ebene?
Das ist eine sehr spannende Debatte, weil ja auch gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz viel darüber debattiert wurde, wie man das am besten machen kann. Eine Sache ist ja immer dieses 2%-Ziel, eben 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu stecken eines Staates.
Sind Sie dafür?
Mittlerweile. Und man muss sagen, wir sind in Zeiten angekommen, wo Diplomatie seitens des russischen Präsidenten Putin nicht mehr als probates Mittel zur Konfliktbeilegung genommen wird. Und dort muss auch die Europäische Union dann die Verantwortung dafür übernehmen, dass eben in der Ukraine sehr, sehr viele Menschen für eben diese europäische Idee auch in den Krieg ziehen und sollte sie entsprechend unterstützen. Aber da müssen auch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit dabei sein und nicht nur wieder einige wenige die Hauptlast tragen. Deutschland hat sehr, sehr viel gegeben.
Und das sollte, wer müsste denn da mehr Lasten schultern?
Und das sollte es auch weiterhin. Ich würde sagen, dass es ein Anreiz für alle Mitgliedstaaten sein müsste, dass die Menschen aus der Ukraine diesen Krieg nicht verlieren. Also insbesondere auch die Staaten aus dem Baltikum. Die haben da große Sorge vor, dass die Ukraine erst das erste Land von vielen sein könnte oder von einigen sein könnte, die beispielsweise eine direkte Grenze zu Russland teilen. Und diese Sorgen müssen wir...
Auf die Frage zurück. Ja? An welche Länder denken Sie, wenn Sie sagen, gerechtere Lastenverteilung?
Das ist nicht jetzt einfach so pauschal zu beantworten, aber auch sehen wir, dass Polen trotz der damaligen PiS-Regierung ja relativ viele Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hatte. Aber insbesondere auch, wenn wir beispielsweise nach Italien schauen, die sollten auf jeden Fall mehr Verantwortung dafür übernehmen und letztendlich ja dazu beitragen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Aber auch, ne, wir brauchen uns auch nicht unterhalten, auch Ungarn, die sich dann auch ein Stück weit gesperrt haben. Gerade diese Länder, die zwar in unmittelbarer, also Ungarn als auch in unmittelbarer Nähe, die auch einiges getan haben, aber sich insbesondere finanziell trotzdem manchmal noch wegducken. Das ist halt wichtig, dass wir da eben rauskommen, ja.
Wie schaut das mit finanziellen Folgen eines Ukraine-Beitritts bei? Also die Ukraine als sehr großer Agrarexporteur und mit Blockaden auch an der polnischen Grenze von polnischen Bauern, ist das ein Feld, das könnte auch Schwierigkeiten auslösen?
Wir müssen, glaube ich, prinzipiell schauen, unter welchen Bedingungen die Ukraine dann der Europäischen Union beitreten wird. Wir müssen uns auch ehrlich machen und jetzt sagen, vielleicht ist aus ukrainischer Sicht jetzt auch nicht der beste, also beste Zeitpunkt, sollte der Krieg beendet sein, sofort der Europäischen Union beizutreten, eben weil die Verhandlungsmasse, die Verhandlungsbasis, die sie hat, sehr, sehr gering ist, weil ein Land, das völlig vom Krieg zerstört ist, was soll es der Europäischen Union bieten und ist es dann eine Verhandlung auf Augenhöhe? Ich würde mir wünschen, dass es eine Verhandlung dann auf Augenhöhe ist mit der Ukraine und mit der dann amtierenden Regierung. Nichtsdestotrotz, also weiß ich nicht, wie zuversichtlich ich bin, dass das der Fall sein wird. Darum muss man, wäre mein Wunsch, sollten solche Beitrittsverhandlungen zustande kommen, was ich mir wünschen würde, dass der Ukraine auf Augenhöhe begegnet wird und sie nicht alle Bedingungen, alles in Kauf nehmen muss, nur um endlich Mitglied der Europäischen Union zu sein.
Um noch einmal kurz darauf zurückzukommen, Landwirtschaft ist ja auch für Mecklenburg-Vorpommern sehr wichtig. Die Landwirtschaft in der Ukraine, wie schätzen Sie die Folgen ein? Würde das den europäischen Binnenmarkt sehr stark beeinflussen und wäre das positiv oder negativ?
Ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht absehbar, weil wir nicht wissen, wie wir die Ukraine auffinden werden nach dem Krieg, wie Arbeitskräfte dort...
Es hängt von der Ausgangslage nach dem Krieg
auf jeden Fall.
Okay. Dann kommen wir einmal zur Sicherheitspolitik. Die Spitzenkandidatin der SPD, Katharina Barley, hat ja dazu auch einige Äußerungen getätigt. Und da ging es um Donald Trump, der ja mit seinen Aussagen für viel Unsicherheit, besonders in Europa, gesorgt hat, indem er gesagt hat, dass die Länder, die das 2%-Ziel erfüllen, nicht mehr verteidigen würde, wäre er wieder Präsident. Und Katharina Barley hat sich wie folgt geäußert: Angesichts der jüngsten Äußerung von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr. Gemeint ist die Sicherheitsgarantie der NATO. Und auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, hat die SPD-Politikerin dann geantwortet: Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden. Wie würden Sie sich dazu positionieren? Wären Sie für eine europäische Armee und letzten Endes sogar für die europäischen Atombomben?
Solche Einigungen beziehen sich ja immer darauf, dass ein Nationalstaat innerhalb der Europäischen Union Souveränität abgeben muss, dann beispielsweise Souveränität in der eigenen Verteidigung. An dieser Stelle macht eine europäische Armee Sinn, wenn sich die Mitgliedstaaten darauf einigen können.
Ist das realistisch?
Das ist eine gute Frage, wo ich auch noch nicht ganz sicher bin, ob sie es tatsächlich machen würden, weil es eben genau heißt, diese Souveränität und ein Stück weit auch die eigene nationale Sicherheit abzugeben. Ich würde mir aber wünschen, dass die Europäische Union irgendwann so weit ist oder dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union irgendwann so weit sind, das zu machen. Aber, und
also
jetzt würde ich...
Als Beispiel, die Europäische Union kann sich ja aktuell auch, hat sie ja genug Schwierigkeiten, sich auf gemeinsame Produktion zu verständigen. Was bedeutet das? Nicht jedes Land entwickelt den eigenen Panzer, sondern alle entwickeln ein europäisches Modell. Wäre das vielleicht eine Vision für Sie?
Genau, beispielsweise, aber, das wollte ich sagen, EU-Armee ja, im Sinne des Zusammenspiels der NATO und im Sinne einer nationalen Abrüstung. Es soll nicht bedeuten, wenn wir eine europäische Armee vorantreiben, dass dann alle Mitgliedstaaten auch gleichzeitig aufrüsten, sondern im Gegenteil, dass die Nationalstaaten dann entsprechend die Souveränität ein Stück weit abgeben und auch selbst abrüsten. Und da kommen wir vielleicht auch zum Thema Atomwaffen, was ja jetzt wieder medial sehr, sehr groß und hoch im Kurs ist. Wir haben ein europäisches Mitgliedsland, das aktuell eine Atomwaffe hat. Das ist Frankreich. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist Frankreich bereit, im Sinne, wenn ein europäisches Land angegriffen wird, diese Atomwaffen bereitzustellen? Das ist, glaube ich, auch das, worauf Katharina Barley ein Stück weit abgezielt hat, in ihrem Interview die Frage zu stellen oder dann eben auch Großbritannien mit reinzunehmen als Europa, nicht als Europäische Union, als Europa, inwieweit sie dann eben dazu bereit wären.
Da geht es dann hauptsächlich um finanzielle Beteiligung an dem europäischen bzw. an dem französischen Atomprogramm?
Nee, umgekehrt. Also sollte jetzt beispielsweise ein europäischer Staat, klar, dann haben wir NATO-Bündnisfall und so bei einigen Ländern, dass dann eben auch beispielsweise Frankreich oder auch in dem Sinne Europa, Großbritannien dazu bereit wären, ihre Atomwaffen mit einzusetzen und zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, die Debatte, die da ein Stück weit geführt wurde. Was nicht heißt, dass wir in Europa eine atomare Aufrüstung vorantreiben müssen. Im Gegenteil. Ich glaube, die Welt wäre viel, viel sicherer, wenn wir weniger atomare Waffen hätten.
Das ist ein gutes Schlusswort für das Thema Sicherheitspolitik. Wir gehen dann einmal nochmal zum Thema Energiepolitik. Wie würden Sie das einschätzen? Die Europäische Union hat ja aktuell, jedes Land macht seine eigene Energiepolitik. Da kann die SPD Mecklenburg-Vorpommern mit Nord Stream natürlich auch etwas dazu beitragen oder dazu sagen. Wie sind da Ihre Ansichten? Würden Sie eine gemeinsame europäische Energiepolitik befürworten? Und wie stehen Sie zum Thema Nord Stream? Sollte Deutschland Gas importieren durch Nord Stream nach dem Krieg oder möglicherweise sogar während des Krieges, das zu versuchen wieder aufzunehmen?
Genau, zum Thema Nord Stream. Ich fange mal mit Nord Stream, Nord Stream 2 an. Die Pipeline ist kaputt und ich glaube, gerade im Zuge des russischen Angriffskriegs Russland auf die Ukraine ist es auch gut, dass sie kaputt ist und wir eben entsprechend kein russisches Gas empfangen und empfangen können. Und es sollte, solange Putin und seine Regierung dort an der Macht ist, auch nicht passieren. Und da sollte auch Nord Stream 2 nicht geöffnet und auch nicht repariert werden. Das ist, glaube ich, mir einmal sehr, sehr wichtig zu sagen. Nichtsdestotrotz, gerade im Zuge des russischen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, hat sich auch bei uns natürlich die Frage gestellt, wie können wir nicht nur für uns in Deutschland, sondern innerhalb der Europäischen Union Energiesicherheit gewährleisten und Energie, die nicht nur sicher ist, sondern auch für die Menschen vor Ort bezahlbar. Dort gab es ja dann die Bestrebungen durch LNG, also Flüssiggas, das eben beispielsweise aus den USA kommt, zu uns dann eben verfügbar für die Menschen zu machen. Dort bin ich auf jeden Fall der Ansicht, und das kann man daran vielleicht auch sehr, sehr konkret sehen, dass das auf jeden Fall europäischer gedacht werden muss, wie wir unsere Energiepolitik gestalten. Denn die große Debatte beispielsweise auf der Insel Rügen, dass sie eben kein LNG-Terminal vor ihrer Küste haben wollten, hatte ein Argument, nämlich das, dass in Swinemünde in Polen, also relativ nah zu Rügen, bereits ein LNG-Terminal auch besteht. Aber dass man diese Energiepolitik ja häufig nur national denkt und
das
gar nicht auf die...
Das war auch der Frage, ne?
Genau.
Also Sie wären dafür, dass wir das mehr europäisch gestalten, wie die europäische Energieinfrastruktur und die Energiepolitik funktionieren soll.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn wir auch das Thema erneuerbare Energien aufmachen, dann muss das einfach auf einer europäischen Ebene gedacht werden. Aber wir sehen ja selbst bei uns in Deutschland, und da kommt es dann wieder, das ist eine Wunschvorstellung, also ich würde mir das wünschen, dass wir das besser machen, aber wir sehen ja beispielsweise bei den Netzentgelten auch innerhalb von Deutschlands, dass es immer noch große Unterschiede gibt, wer eigentlich wie viel zahlt dafür, dass Energie in das Netz eingespeist wird und wer nicht. Und da dürfen natürlich nicht diejenigen, die beispielsweise Vorreiterinnen in erneuerbaren Energien sind, die meisten Kosten dafür tragen.
Also auch ein Thema, das in MV sehr präsent ist, da die Netzentgelte hier bundesweit im Durchschnitt etwas höher sind. Das nächste Thema, das wir noch einmal anschneiden wollen, Sie haben da schon etwas zu gesagt, soziale Gerechtigkeit. Sie haben da den Kohäsionsfonds angeschnitten. Nun eine kurze Frage, Thema Wohnen, das beschäftigt auch viele junge Menschen. Gibt es da Möglichkeiten auf der europäischen Ebene im Parlament, sich auch diesem Thema zu widmen, oder ist das eher ein Thema für den Bundestag?
Ja, das ist eine gute Frage. Was man europäisch denkt oder was man vielleicht auch hier vor Ort beispielsweise in Deutschland regeln kann. Ich glaube, die Wohnungsproblematik, gestern in den Nachrichten hatte ich es gerade wieder gesehen, wie viele Wohnungen eigentlich fehlen, um allen Menschen, die hier wohnen wollen, eben auch eine Wohnung zu ermöglichen. Und wir merken es ja auch ganz konkret hier bei uns in Rostock zum Beispiel, wo es einfach eine Wohnungsnot gibt, wo es nicht genügend Wohnungen gibt und schon gar nicht genügend Sozialwohnungen, also auch für Menschen, die wirklich weniger Geld in der Tasche haben. Und auch dort müssen verschiedene Ebenen besser zusammenarbeiten. Also es gibt ja auch kommunale Wohnungsbaugenossenschaften, beispielsweise hier bei uns die Viro, die ja auch Gelder braucht, um ihre Wohnungen zu bauen, zu finanzieren. Ob es dann eben Landesgelder, ob es dann Bundesgelder gibt, das spielt ja miteinander zusammen. Und wenn wir auf europäischer Ebene uns dem Thema annehmen, wirklich auch bezahlbares Wohnen für viele Menschen, nicht nur für Junge, auch für Ältere, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, zu schaffen, dann müssen diese Ebenen zusammengedacht werden und müssen nicht nur Gelder hin und her transferieren, sondern die Erfahrungen und Problemstellungen, die wir hier vor Ort in Rostock beispielsweise merken, müssen auch auf die anderen Ebenen wirken, um dann zum einen Problembewusstsein, aber auch zum anderen Lösungen zu schaffen, um halt Wohnungsnot und mangelnde bezahlbare Wohnungen zu beseitigen. Also
eine bessere Koordinierung unter den Institutionen, die darauf Einfluss nehmen. Dann kommen wir noch einmal zu Europa in MV. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern werden Sie ja dann im Brüssel vertreten, wenn Sie...
Sollte das klappen, toi, ja.
Wie kann MV besser von der Europäischen Union profitieren und dort präsenter für seine Interessen eintreten?
Ja, da ist erstmal die Frage natürlich, was ist das Interesse Mecklenburg-Vorpommerns an der Europäischen Union und in der Europäischen Union? Ich habe schon vorhin das Thema Landwirtschaft groß angeschnitten, wo wir große Begünstigte sind, indem wir viele Gelder aus der Europäischen Union bekommen. Das ist ein Punkt, wo Mecklenburg-Vorpommern ganz konkret profitieren kann. Das zweite große Thema ist das Thema Fischerei und Meeresschutz. Wir merken, dass auch unsere Ostsee zunehmend der Klimaerwärmung und dem Klimawandel ausgesetzt wird und dass Fangquoten, die es teilweise schon gibt, einfach nicht eingehalten werden, weil es an Kontrollmechanismen mangelt. Und da müssen eben stärkere Kontrollmechanismen, verlässlichere Kontrollmechanismen eingesetzt werden, um auch den Schutz unseres Ökosystems in der Ostsee zu gewährleisten. Als zweites großes Thema. Nächstes großes Thema ist auch das Thema Energiepolitik. Also welche Fördermöglichkeiten gibt es eigentlich für uns hier als erneuerbare Energien, aber auch wenn das ums Thema Wasserstoff gilt, grüner Wasserstoff hier anzusiedeln und wirklich für Mecklenburg-Vorpommern Vorreiter innerhalb der erneuerbaren Energien zu werden, was das große Ziel sein sollte, ist die Europäische Union sehr, sehr wichtiger Partner in der Frage und in der Frage, inwieweit man das umsetzen kann.
Also die Themen Klimaschutz, wie würden Sie die Bemühungen der Europäischen Union nur ganz kurz einordnen? Ausreichend oder ist da noch Luft nach oben und ist das noch nicht ausreichend?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, da ist noch Luft nach oben, wenn ich halt zum Beispiel diese Kontrollmechanismen zum Einhalten der Fangquoten mir anschaue. Mhm. Das ist ein großer Punkt. Oder auch die Frage davon, wie schaffen wir beispielsweise eine Munitionsberäumung in unserer Ostsee eigentlich. Das hat ja auch viel mit Umwelt- und Naturschutz zu tun. Da kann die Europäische Union, die sich ambitionierte Ziele setzt und die da auch schon viel anstrebt, um tatsächlich den Klimawandel nicht aufzuhalten, aber ihn möglichst abzuschwächen, können da auf jeden Fall nochmal verstärkt werden. Und ich glaube, es ist immer konsequenter umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, das, was zählt und was manchmal innerhalb der Europäischen Union, wo es daran manchmal hapert.
Also wenn ich Sie einmal so zusammenfasse, Sie denken die Themen Mecklenburg-Vorpommern, Klimaschutz und Ostsee sehr zusammen und sehen da die Verbindung, dass das auf jeden Fall auf der EU-Ebene stärker vorangebracht werden muss mit dem Klimaschutz und auch dann dementsprechend mit dem Schutz der Ostsee.
Ja, auf jeden Fall. Und einen Punkt würde ich auch noch trotzdem aufmachen, ist auch die Frage von Tourismus und Verkehr. Ein Ausbau von Straßen, von öffentlichen Personennahverkehr, das ist auch für Mecklenburg-Vorpommern enorm wichtig, auch um halt Tourismusstandort zu bleiben, was wir nun mal sind. Wir haben hier keine größeren Industrien, auch wenn ich mir das manchmal anders wünschen würde, es ist nicht der Fall. Wir brauchen da aber eben auch die Unterstützung der Europäischen Union, um dann tatsächlich unsere Verkehrswege besser auszubauen und beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr Schnellzugstrecken, diese Schnellstrecken zu etablieren, indem man auch so
Fördergelder für die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern.
Auf jeden Fall.
Dann müssen wir uns ein wenig beeilen. Das nächste Thema aber noch einmal ganz kurz. Junge Menschen, Sie als junge Frau dann im Parlament. Wie möchten Sie sich für junge Menschen einsetzen? Haben Sie da noch zwei kurze Punkte, die Sie da nennen können?
Zwei kurze Punkte, ja. Vielleicht eine Sache Aktuell ist es ja so, dass der Schnitt von jungen Menschen innerhalb des Europäischen Parlaments jetzt nicht oder generell der Altersschnitt jetzt nicht sonderlich niedrig ist. Und ich denke, auch mit meiner Kandidatur und auch innerhalb der SPD bringe ich da eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel drauf mit, weil eben viele Perspektiven auf Politik auch immer eine Generationenfrage sind. Das ist so vielleicht ein halber Punkt, wenn ich das so aufteilen kann von den zwei Punkten. Die zweite Sache ist, dass insbesondere wir immer noch merken, dass es vom Geldbeutel, insbesondere der Familien, der jungen Menschen abhängt, ob man beispielsweise sowas wie einen Austausch machen kann. Selbst Erasmus Plus, wenn ich damals mich mit meinen Kommilitoninnen unterhalten habe und gefragt habe, konntet ihr euch wirklich von der Erasmus Plus Förderung euer Auslandssemester leisten? Dann haben viele gesagt, nein, meine Eltern haben mich da zusätzlich unterstützt. Aufgrund von Corona tatsächlich ist es in meinem Studium vorgesehen, dass ich, in meinem Masterstudium war es vorgesehen, dass ich einen Auslandsaufenthalt mache, aber aufgrund von Corona konnte ich nicht ins Ausland gehen zu dem Zeitpunkt, was ich auch sehr, sehr schade fand. Aber nichtsdestotrotz merkt man daran, dass es häufig an den finanziellen Ressourcen fehlt, um überhaupt so einen Auslandsaufenthalt möglich zu machen. Eben, wenn ich mit meinen Kommilitoninnen dazu in den Austausch gegangen bin. Und das sollte es eben nicht mehr sein. Es sollte nicht vom Geldbeutel abhängen, ob man Europa erleben kann oder eben nicht. Und dazu zählt dann auch beispielsweise, dass alle Jugendlichen ab 18 Jahren ein kostenloses Interrail-Ticket in der Europäischen Union bekommen. Denn wir dürfen nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, sich innerhalb der Europäischen Union zu bewegen, einander zu begegnen, Vorurteile abzubauen. Daran würde ich gerne mitwirken, dass eben solche finanziellen Voraussetzungen, sozioökonomischen Voraussetzungen nicht mehr darüber entscheiden, ob jemand die Vorzüge der Europäischen Union genießen kann oder eben nicht.
Also Sie möchten auf jeden Fall die finanziellen Voraussetzungen für jeden schaffen, wenn er denn möchte, an solchen Programmen teilzunehmen.
Genau, aber es geht auch darum, das Thema Jugendarbeitslosigkeit, wo wir auch die letzten Jahre gemerkt haben.
Das ist auch in vielen europäischen Ländern ein großes
genau,
Thema, ja.
Dass man das eben angeht, durch beispielsweise sowas wie eine Ausbildungsplatzgarantie. Also jeder junge Mensch hat das Recht, eine Ausbildung zu machen, einen Ausbildungsplatz zu haben und die auch entsprechend vergütet zu bekommen. Darum muss sich die Europäische Union kümmern, denn wir sehen, die einzelnen Nationalstaaten bekommen es teilweise nicht alleine gelöst.
Also eine europäische Lösung. Warum sollten die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei Ihnen und der SPD machen? Ganz kurz, nur in Stichpunkten vielleicht einmal beantworten.
Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sozialdemokratische Krisenbewältigung Europa da zusammengeführt hat, wo Konservative und Rechte gespalten haben und Hass und Hetze verbreitet haben. Mir ist es dabei wichtig, dass wir Sozialdemokratinnen ein Europa voranbringen, das demokratisch ist, das friedvoll ist und das gerechter ist. Und wer das unterstützt, der wählt am 9. Juni die SPD.
Gut, dann kommen wir noch einmal zur Schnellfragerunde. Einmal ganz kurz die Regeln erklärt. Ich gebe zwei Begriffe und Sie suchen sich einen von beiden aus, so schnell wie möglich, und beantworten dementsprechend die Schnellfragerunde. So, sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Euro oder D-Mark?
Euro.
Glyphosat oder Biolandwirtschaft?
Biolandwirtschaft.
Lieferkettengesetz oder Kinderarbeit?
Lieferkettengesetz.
USA oder Russland?
USA.
Abrüsten oder Aufrüsten?
Abrüsten.
LNG oder Windkraft?
Windkraft.
Verbrenner oder Elektro?
Elektro.
Gentechnik oder Bio?
Bio.
Klimawandel oder Klimaschutz?
Klimaschutz.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Ostsee oder Malle?
Ostsee.
EU-Mitgliedschaft oder Austritt?
EU-Mitgliedschaft.
Offene Grenzen oder Abschottung?
Offene Grenzen.
EU-Erweiterung oder engere Zusammenarbeit?
Das ist eine spannende Frage. EU-Erweiterung oder engere Zusammenarbeit? Ich würde sagen EU-Erweiterung.
Mercosur-Abkommen oder TTIP?
Mercosur.
Einstimmige Entscheidung oder Mehrheitsentscheidung?
Mehrheitsentscheidung.
Asylverfahren an den Außengrenzen oder im Inland?
Asylverfahren an den Außengrenzen.
Nationale Souveränität oder europäische Integration?
Europäische Integration.
Atomkraft oder erneuerbare Energien?
Erneuerbare Energien.
Größere oder kleinere Fangquoten in der Ostsee?
Größere Fangquoten.
Bargeld oder Karte?
Karte.
Zuckersteuer oder Diabetes?
Zuckersteuer.
Ja, einige sind natürlich ein wenig zugespitzt, aber Sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen.
Okay, ich bin beruhigt.
Nur bei einem ein wenig gezögert, sehr gut. Dann haben wir noch einmal die Abschlussfrage. Kommen Sie noch mal zu uns in den Podcast nach der Wahl?
Auf jeden Fall.
Das wird uns sehr freuen. Dann noch einmal eine Nachfrage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo können unsere Zuhörer weitere Infos über Sie und Ihre Wahlkampftermine finden?
Zum einen auf meiner Website, dort veröffentliche ich auch alle Termine, wo ich die Woche bin. Gerade in der heißen Wahlkampfphase können Sie mich, könnt ihr mich dann an einem Wahlkampfstand antreffen. Ich fahre mit meinem Waffelmobil durch ganz Mecklenburg-Vorpommern. Da können wir nebenbei auch noch eine kleine Waffel essen und ins Gespräch kommen. Die Termine finden Sie auf meiner Website, aber auch auf den sozialen Medien bin ich aktiv, beispielsweise auf Instagram. Können Sie auch alles nachverfolgen, was ich so mache.
Vielen Dank. Das war's auch schon. Herzlichen Dank für das Gespräch und dann eine erfolgreiche Zeit für Ihren Wahlkampf.
Dankeschön.